Liebe Brüder und Schwestern, ich wünsche euch Gnade und Frieden von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Ich möchte beten. Herr, danke, dass wir uns heute hier versammeln dürfen. Danke, dass du mitten unter uns bist, so wie du es zugesagt hast. Herr, ich bitte dich nun, mache Bahn, mache einen Weg für dein Wort zu unserem Herzen, dass dein Wort in unserem Herzen eine Wurzel schlägt und blüht und kräftig und sichtbar wird, dass du in unserem Leben sichtbar wirst. Wir haben einen Moment der Stille. Amen. Wenn ich hier so stehe, jetzt, dann denke ich oft doch an die Ostertientage und wie schön es war und wie die Bühne ausgesehen hat und wie alles geschmückt war. Und manchmal gehe ich auch noch durch mein Haus und schaue dorthin, wo die jungen Leute bei uns übernachtet haben. Und dann spüre ich noch so ein bisschen den Segen, noch so ein bisschen die Nachwirkung. Und dann denke ich noch, wie schön war das? Wie sichtbar war Jesus Christus in diesem Augenblick? Aber jetzt ist der Alltag ja schon wieder da. Wir haben 14 Tage hinter uns. Und das bringt mich zu einer Bibelstelle, die jetzt für mich wichtig ist. Und die steht bei Johannes im 20. Kapitel ab Vers 24. Ihr kennt sie alle. Thomas aber, einer der 12, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meinen Finger in die Nagelmale und lege meine Hand in seine Seite, dann kann ich's nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drin und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas, reiche deine Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihnen, mein Herr, mein Gott, spricht Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, darum glaubst du, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Liebe Brüder und Schwestern, diese Bibelstelle hat für mich eine besondere Bedeutung. Und dazu müssen wir zurückgehen in das Jahr 1980. Wer war da schon auf der Welt 1980? Wer war da noch nicht auf der Welt? Ja, bitte. Da gab es also einige. 1980 war das Jahr, an dem ich wirklich Christ wurde. Nicht durch Taufe, sondern einfach, wo es kam. Und es war kurz nach Weihnachten und ich habe meinen Dienst angetreten in einer Therapieeinrichtung für Drogenabhängige in Norwegen. Als plötzlich der Herr Jesus Christus in meinem Leben erschien und er war da. Er ist mir begegnet und hat mich danach mein ganzes Leben begleitet. Schön, oder? Aber es gab ein Problem. Ich konnte nicht darüber sprechen. Ja, das hört sich vielleicht komisch an und sagen, ja, mei, da muss man doch drüber sprechen. Aber ich habe irgendwie gedacht, wenn ich jetzt in die Kirche gehe, zu den Christen, sagen, mir ist der Herr begegnet, dann sagen, ah, Wie sah er dann aus? Bist du sicher, dass es der Herr war? Und bei den anderen befürchte ich das Thomas-Problem. Also die Frage, okay, dann hol mir Christ doch mal her, wenn du ihn so gut kennst. Hol ihn doch mal. Was sollte ich bei so einer Frage denn machen? Den Herrn bemühen, dass er mal ebenso um die Ecke kommt, wegen eines Kleingläubigen, vielleicht macht er das sogar. Aber das war mir damals nichts. Und dann war da noch die andere Befürchtung, Spott und die Zweifel. Ich hatte Angst, sie würden so sagen, er ist dir nicht begegnet und man an meinem Verstand zweifeln würde und mich für geistesgestört halten würde. Dir ist also Jesus Christus begegnet? Ja, na. Also habe ich beschlossen zu schweigen und das für mich zu behalten. Und das habe ich sehr, 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 sehr lange getan, bis es nicht mehr ging. Während meiner Predikantenausbildung, da war ich öfters in der Christusbruderschaft in Selbitz. Und ich hatte tatsächlich immer noch Scheu davor, zu berichten, dass ich Christus begegnet bin. Aber es ist Folgendes passiert. Wir saßen alle zusammen und sollten erzählen, warum willst du eigentlich predigen? Wer bringt dich eigentlich zu diesem Dienst? Na gut, da kamen dann so Antworten, ja, ich kann ganz gut reden, da hat mich der Pfarrer gefragt und wir haben eh jemanden, den wir brauchen und da hat mich jemand vom Kirchenvorstand befragt, ja und so weiter. Na gut, was sollte ich sagen? Mich hatte niemand gefragt, am allerwenigsten die Pfarrer in der Landeskirche. Niemand hatte mich gefragt. Also was sollte ich sagen? Was ist eigentlich der Grund, weshalb ich predige? Und dann habe ich all meinen Mut zusammengenommen und habe dann gesagt, weil ich Jesus Christus begegnet bin. Schweigen, ihr schweigt auch. Und plötzlich hinter mir höre ich eine Stimme und dann sagte eine Frauenstimme, das ist bei mir ganz genauso. Habe ich mich umgedreht, dachte, wer ist das? Und das war eine Schwester der Kommunität Christusbruderschaft. Und die hat gesagt, das ist der Grund, weshalb sie ihr ganzes Leben Jesus Christus gewidmet hat, weil es bei ihr auch so war. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was da in meinem Kopf abgegangen ist. Ich habe mir gedacht, ist das toll. Ich bin ja gar nicht so alleine, wie ich gedacht habe in dieser Richtung. Da ist jemand, der das genauso auch sagt. Und seitdem spüre ich eine besondere Verbindung zu dieser Christusbruderschaft. Aber das ist eine andere Geschichte. Denn hinter all dem steckt natürlich die Frage, wie soll ich von Jesus Christus in einer ungläubigen Welt erzählen? Die so wie Thomas nur das für möglich hält, was sie sehen und anfassen können. Naja, natürlich, man ist so ermutigt, ne, nachdem ich dann gedacht habe, diese Schwester war da und wir hatten ein paar ungläubige Freunde bei uns zu Besuch und die haben mich gefragt, warum bist du Christ? Und ich war voller Freude und habe gesagt, weil mir Jesus Christus begegnet ist und so. Aha, so. Das Gespräch war beendet. Ja, und es ging dann auch nicht weiter. Also dann habe ich gedacht, und seitdem beschäftigt mich natürlich immer die Frage, wie soll ich denn nun von Gott erzählen? Was wäre denn der richtige Weg? Und tatsächlich, das ist eine ganz alte Frage, die in der Bibel ausführlich behandelt wird. Und da gibt es einen, der hat genau das gleiche Problem. Mose. Und das Problem beginnt im 3. Kapitel des Buches Exodus. Ihr könnt gerne nachlesen, mitlesen. Und ihr kennt die Stelle bestimmt, das ist die Berufung des Mose. Ich werde es kurz zusammenfassen. Da ist Mose und hütet die Schafe am Horeb, dem Berg Gottes, und da erscheint ihm der Herr in einem Dornbusch. Was danach passiert, die ganze Sache, sprengt den Rahmen dieser Predigt, aber ihr müsst das mal nachlesen, das ist die perfekte Jüngerschaftsschule, was danach kommt. Aber hören wir mal, was passiert. Also Gott sagt, wer er ist, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Nur eine kleine Anmerkung an dieser Stelle, der sagt nicht, ich war der Gott deines Vaters, ich bin der Gott Abrahams. Die sind noch am Leben. Nachdem er gesagt hat, wer er ist und was er tun soll, in Vers 10 sagt er zu ihm, so geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Spannend, was Mose nun sagt. Mose sprach zu Gott, wer bin ich? Dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten. Das ist schon so eine Frage. Wer bin ich, dass ich in einem Auftrag irgendetwas tun soll? Kommt euch diese Frage nicht bekannt vor? Ja, wer bin ich denn, um von Gott zu erzählen? Ein unbedeutender kleiner Sozialarbeiter irgendwo in der Kältewüste Deutschlands am Rande eines ehemaligen Todesstreifens, an dem Menschen im Schuldienst früher strafversetzt wurden? Ja, wer bin denn ich, dass ich da was zu sagen hätte? Da müssen wir schon die Theologieprofessoren fragen oder sonst wann. Wer bin ich, dass ich da was zu sagen habe, fragt Mose. Ein ehemaliger Prinz, der nun in der Wüste die Schafe seines Schwiegervaters hütet, nicht mal die eigenen. Ein unbedeutender kleiner Hirte, der einen Mord begangen hat, nun mit den Schafen in der Wüste lebt, bald selbst zu einem Schaf geworden ist und wahrscheinlich nur noch blöken kann. Später sagt er ja, dass er nicht gut im Reden ist. Deshalb kriegt er ja noch jemanden an die Seite. Und nun mit 80 Jahren, trocken und ausgemergelt wie die Wüste um ihn herum, kommt Gott und gibt ihm einen Auftrag. Wer bin ich denn? Vielleicht wäre es an der Stelle mal an der Reihe, dass ihr euch klar macht, wer ihr seid. Ihr seid berufene Kinder Gottes, ihr seid die Freunde Jesu Christus, ihr seid das Salz der Erde und noch vieles mehr. Zeit, sich das ins Gedächtnis zu rufen. Aber selbst, wenn ihr denkt, so wie Mose, ich bin gar nichts, dann sagt Gott, es ist vollkommen egal, wer du bist, denn ich will mit dir gehen. Ich will mit dir sein, du musst gar nichts machen, denn ich werde es tun, ich gehe mit. Ja, und dann kommt Mose mit seiner nächsten Frage, damit ist ja nicht Schluss. Und wer bist du? Ja, wie ist dein Name? Ja, Gott hat sich doch schon vorgestellt, wieso fragt er das noch einmal? Hier muss man sich ein bisschen auskennen in der orientalischen Denkweise. Mose ist ja ein ägyptischer Prinz und der wusste sehr wohl, dass es für die ägyptischen Götter jeweils zwei Namen gab. Einen offiziellen Namen für das Volk und einen Geheimnamen, den nur die Priester kannten, um ihn zu beschwören. Es war also eine Frage der Macht zu wissen, wie der richtige Name eines Gottes war. Und Gott antwortet, ich bin, der ich bin. Oder ich bin der, der ich sein werde. Der hebräische Satz ist Eheya Asher Eheya. Um dies richtig zu verstehen, müssen wir das Eheye Aheye analysieren. Denn dieser Satz heißt genau, ich werde da sein, der ich immer da sein werde. Und gerade auf dieses Weggelassene da kommt es an. Denn dadurch muss der Satz mit, ich bin der Dabeiseiende übersetzt werden. Für die Israeliten geht es nicht um das Sein Gottes oder um die Existenz. Es ist für die Israeliten das Entscheidende, dass Gott dabei ist. Daher kann Jesus als Sohn Gottes nichts anderes sagen als in Matthäus 28, 18, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Weltzeit. 28, 20, ich bin der, der dabei ist. Ich bin der, der in eurem Leben ist. Ich bin der, der eure gesamte Existenz erfüllt. Ich bin Jesus in euch. Und jetzt kommt der Part, der auf den ungläubigen Thomas erzielt und der auch mir so lange Probleme bereitet hat. Am Anfang des vierten Kapitels im zweiten Buch Mose, Mose antwortete und sprach, siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern werden sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. So, und nun sind wir bei einem grundlegenden Problem in unserem Missionsauftrag. Und damit hier kein Missverständnis entsteht. Das ist keine Einbildung oder Gegenstand theologischer Spitzfindigkeiten oder persönlicher Zweifel des Einzelnen nach dem Motto, mich hat Gott aber nicht berufen, sondern jemand anders. Sondern der klare Missionsbefehl in der Bibel. Darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Und es ist natürlich kein Zufall, dass hier die Verbindung zum zweiten Buch Mose hergestellt wird und zum Gottesnamen. Ehe, Asher, Ehe, ich bin der Dabeiseiende. Ich werde mit dir sein, wenn du meinen Befehl ausführst. So, nun seid ihr also guten Willens, habt eure Bibel unter dem Arm und wollt erzählen und dann sagen die Menschen entweder, es gibt keinen Gott, oder sie sagen, du willst uns wohl sagen, dass du Jesus begegnet bist, du nicht. Und wer bist du denn? Und wer ist überhaupt dieser Jesus? Und wie gehen diese Diskussionen in der Regel aus? Mal ehrlich, habt ihr danach Jünger Jesu gewonnen durch solche Diskussionen? Ja, vielleicht gibt es mal den einen oder anderen. Aber eigentlich ist die Ausbeute doch eher mau. Deshalb sagt Gott zu Mose ja jetzt auch nicht, geh hin zum Volk Israel und quatsch denen eine Blase ans Ohr. Er sagt was anderes. Er sagt, der Herr sprach zu ihm, was hast du denn da in deiner Hand? Das Gott? Ein Stab. Wirf ihn auf die Erde, und er warf ihn auf die Erde, da ward er zur Schlange und Mose floh vor ihr. Aber der Herr sprach zu ihm, strecke deine Hand aus und erhasche sie beim Schwanz. Da streckte er seine Hand aus, ergriff sie und sie war zum Stab in seiner Hand. Damit sie glauben, dass dir erschienen ist der Herr, der Gott ihrer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaak, der Gott Jakobs. Der Herr sprach weiter zu ihm, strecke deine Hand in den Baustein des Gewandes und er streckte sie hinein. Und als er sie wieder herauszog, siehe, da war sie aussätzig wie Schnee. Und er sprach, tu sie wieder in den Baustein des Gewandes und er hat sie wieder hinein. Und als er sie herauszog, da war sie wie sein anderes Fleisch. Und das ist der wirklich interessante Text in Bezug auf unseren Missionsauftrag. Es geht natürlich nicht darum, mit Zauberei aus Stöcken Schlangen zu machen, sondern es geht um die Schlange in uns. Gott fragt, was hast du da in deiner Hand? Das, Gott, ach das ist ein Stab. Es geht nicht um den Stab, sondern es geht darum, wie wir die Dinge handhaben. Was hast du da in deiner Hand? Das ist eine Flasche, nichts Schlimmes, weißt du. Es ist quasi ein Beruhigungsmittel, da kann ich so gut entspannen. Ich brauche das morgens, mittags und abends. Was hast du da in deiner Hand? Das ist eine Zigarette, weißt du. Ist nichts Schlimmes, du weißt schon, das kann man doch machen, oder? Was hast du da in deiner Hand? Das ist ein bisschen Geld. Das habe ich mir bei der Steuererklärung erschwindelt. Weißt du, der Staat, der schenkt einem auch nichts und so weiter. Und ich kann das Geld gut brauchen. Ja, Herr, und vielleicht gebe ich auch 10% an die Gemeinde ab. Vielleicht eher 5. Was hast du da in deiner Hand? Was machst du da? Was hast du da in deiner Hand? Das ist die Bibel. Ich weiß schon, die sollte ich mal lesen, aber weißt du, das ist so anstrengend und langweilig und ich verstehe das nichts mit Schlangen und Stäben. Ne? Also, ich lese vielleicht irgendwann mal, wenn ich älter bin. Was hast du da in deiner Hand? Und jetzt wirf es mal auf den Boden und schau es dir an, was du da in deiner Hand hast. Und was ist es? Es ist eine Schlange. Die Schlange in dir. Und jetzt. Der Herr sprach zu ihm, strecke deine Hand aus und erhasche sie beim Schwanz. Nun, wer sich mit Schlangen auskennt, gerade mit Kleinen, der sollte sie vielleicht nicht unbedingt beim Schwanz packen. Ist meistens keine besonders gute Idee, weil die Schlange sich umdreht und dich direkt beißt. Also da braucht man schon ein bisschen Vertrauen. Der Herr sagt, vertraue mir und lass mich die Macht über die Schlange in dir haben und lass mich die Dinge, die du handhabst, verwandeln. Lass mich die Macht in deinem Leben haben. Es ist also die Frage, wer hat die Vollmacht in deinem Leben? Gott oder die Schlange? Und der Herr sprach weiter zu ihm. Strecke deine Hand in den Baustein des Gewandes. Und er streckte sie hinein und als er sie wieder herauszog, siehe, da war sie aussätzig wie Schnee. Und er sprach, tu sie wieder in den Baustein des Gewandes. Und tat sie wieder hinein und als er sie herauszog, da war sie wieder wie sein anderes Fleisch. Gott fragt Mose, was bringt dein Herz hervor? Und Mose zieht die Hand hervor und sie ist aussätzig. Aussatz ist im Altertum ein Symbol für den Tod. Dein Herz bringt den Tod hervor, nichts weiter. Nun stecke die Hand wieder in dein Gewand und lass mich dein Herz verwandeln. Hesekiel 36, 26, und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleische wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ein Herz, das Leben hervorbringt. Also ein liebendes Herz. Ein Herz, das sich anderen Menschen mit liebender Güte und Mitgefühl zuwendet. Ein Herz, das verstehen gelernt hat. Und das nicht länger blind ist. Wusstet ihr eigentlich, dass das Herz für die Medizin lange Zeit das Äquivalent einer Güllepumpe war? Pumpt halt das Blut so ein bisschen durch den Körper hin und her. Aber einige Forscher, und das sind die neuesten Forschungen, sagen, dass das Herz ein sensibles Sinnesorgan ist. Das Herz ist mit über 40.000 Neuronen mit dem Hirn verbunden und das Herz ist ein eigenständiges Wahrnehmungsorgan. Das Herz nimmt wahr. Mal stopp. Eure Augen nehmen wahr, eure Ohren nehmen wahr. Das Herz aber auch. Das Herz nimmt eigenständig wahr. Die Nervenbahnen aus dem Kopf erreichen das Gehirnzentrum der Medulla, ein wichtiges Instrument. Und das Herz nimmt Unstimmigkeiten, Disharmonie, Lebensfeindlichkeit im Umfeld wahr und meldet an das Hirn eigenständig, dass da eine Veränderung passieren muss. Schön, dass die Wissenschaft das jetzt auch langsam entdeckt. Die Bibel wusste das schon seit Mosezeiten. Es ist also nicht ohne Bedeutung, wer unser Herz regiert. In Sprüche 4,23 steht: Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Wenn ihr das Herz als eigenständiges Sinnesorgan und als eigenständiges Gehirn entscheidungsfähig betrachtet, dann wird es spannend, vor allem die Psalmen, die Sprüche und den Prediger noch einmal zu lesen. Also behütet euer Herz und prüft, ob es Leben und Harmonie hervorbringt oder ob eine Wurzel der Bitternis dort Fuß gefasst hat und eure Wahrnehmung verändert hat. Weil das ist das Entscheidende. Das Herz nimmt nicht wahr und ist blind, wenn es bitter ist. Mose sagt also, sie werden mir nicht glauben. Sie werden mir nicht glauben. Und Gott sagt, zeige ihnen, wie du die Dinge handhabst, wer die Vollmacht in deinem Leben hat, zeige ihnen dein liebendes Herz. Das ist also der Schlüssel. Es sollte einen Unterschied in eurem Leben machen, ob ihr Jesus kennengelernt habt oder nicht. Es sollte in eurem Leben sichtbar sein. Und damit wird auch Jesus sichtbar. Dann braucht ihr nicht viele Worte, um von Jesus zu erzählen, sondern die Menschen werden über eure Verwandlung staunen und fragen, wie das möglich war. Und wenn ihr dann sagt, die Begegnung mit Jesus Christus hat den Unterschied in meinem Leben gemacht, denn er ist jetzt dabei, er geht mit, er ist hier. Er hat die Vollmacht über mein Leben und er will für mich nur das Beste. Er will nicht, dass ich abhängig bin, gewalttätig, ein Dieb oder Hurenbock. Er will, dass wir einen Unterschied machen. Dann werden viele sagen, das will ich auch. Ich will Jesus kennenlernen. Er soll auch mein Leben verwandeln. Und das ist wohl klar. Wenn unser Leben mit Jesus keinen Unterschied macht, wozu brauche ich dann den Glauben? Das wäre ja auch eine berechtigte Frage. Das ist es also, was ich euch mitgeben will für euren Missionsauftrag. Fragt euch immer, wie sichtbar Jesus in eurem Leben ist und dann könnt ihr von ihm sprechen. Denn erst dann sprecht ihr mit wirklicher Vollmacht. Dann kommt Jesus zu einem anderen Menschen, wie er zum ungläubigen Thomas gekommen ist und sagt, Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände. Und Thomas antwortet und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Das ist es also, was ich euch für diesen Sonntag mitgeben will. Vier Dinge, nicht drei wie immer, vier. Wir haben einen klaren Missionsauftrag und es ist unsere Aufgabe und Pflicht, anderen von Jesus Christus zu erzählen. Zweitens, wenn ihr anderen von Jesus Christus erzählt, dann denkt vorher darüber nach, ob es einen Unterschied in eurem Leben gibt und wer die Vollmacht in eurem Leben hat. Und wenn ihr feststellt, dass nicht Jesus die Vollmacht in eurem Leben hat, dann wendet euch an Jesus Christus und an die Gemeinde und lasst euch helfen. Drittens, öffnet euer Herz für andere Menschen. Übt euch darin, mitfühlend zu sein und voller Güte, so wie es unser Herr Jesus Christus ist. Und viertens, vergesst nicht, unter die Menschen zu gehen, die unseren Herrn nicht kennen und seid ihnen ein lebendiges Zeugnis der Macht Gottes und ladet sie in eure Gemeinden ein. Ist doch schön. Und denkt immer daran, Ihr seid bei diesem Auftrag nicht allein, wie ihr auch in eurem ganzen Leben nicht alleine seid. Denn Jesus Christus geht mit. Er ist der Dabeiseinende. Er ist in euch. Er wird handeln und er ist dabei. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen in Christus Jesus. Amen.